Ja, ich möchte die Predigt heute beginnen mit einer Frage an die Kinder. Kinder, wer von euch löst gerne Geheimnisse und Rätsel? Viele, ne? Die meisten, würde ich mal sagen. Kennt ihr Detektivgeschichten von Detektiven, die Geheimnisse lösen? Ja? Welchen Detektiv kennst du? Die drei Fragezeichen, die höre sogar ich noch. Genau, sehr gut. Welche Detektive kennt ihr noch? Da hinten? Sherlock Holmes. Genau, Sherlock Holmes ist ja eigentlich der berühmteste Detektiv der Welt. Sherlock Holmes, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der wurde schon vor ungefähr 150 Jahren sozusagen erfunden von einem britischen Schriftsteller, Arthur Conan Doyle. Der hat diesen Detektiven Sherlock Holmes in seinen Büchern, hat er viel über den geschrieben. Und nachher gab es, oder bis heute gibt es ja viele Filme oder Serien, Bücher über Sherlock Holmes, ganz spannende Geschichten. Und Sherlock Holmes, der hat ja ganz gute Methoden, spannende Methoden, um Geheimnisse herauszufinden. Und Detektive, die haben ja immer so gewisse Mittel oder Methoden, um dann ein Rätsel zu lösen, um ein Geheimnis zu lösen. Meistens geht es darum, dass vielleicht irgendetwas geklaut worden ist, manchmal sogar ein Mord begangen worden und man will herausfinden, wer war das? Und dann befragt man Zeugen, man guckt, was gibt es so für Hinweise auf den Täter. Dann hat man einen Verdächtigen und stellt fest, okay, zur Tatzeit war der aber woanders, deswegen kann er das nicht gewesen sein. Und so gehen die Detektive dann Schritt für Schritt vor, bis das Geheimnis am Ende der Geschichte gelüftet ist. Dann ist der Täter gefasst, dann gibt es Beweise und dann ist alles klar und die Geschichte ist zu Ende, das Geheimnis ist gelüftet. Also Geheimnisse sind ja etwas, was wir als Kinder spannend finden, aber ich glaube auch als Erwachsene immer noch spannend finden. Und heute geht es in der Predigt auch um ein Geheimnis. Und zwar geht es um ein Geheimnis, was mit jedem von uns persönlich zu tun hat. Es geht um eine Sache, die für unsere Existenz als Menschen entscheidend ist. Sie ist wichtiger als die Frage, welchen Beruf übe ich aus? Welchen Ehepartner habe ich? Habe ich Erfolg und Einfluss im Leben oder habe ich das nicht? Sie ist die wichtigste Frage für uns alle. Und zwar geht es um das Geheimnis der Errettung. Es geht um die Errettung der Seele. Es geht darum, dass wir als Menschen auf ewig für alle Zeiten errettet sind und im Himmel sein werden. Und warum ist das ein Geheimnis? Die Errettung war über Jahrhunderte, über Jahrtausende ein Geheimnis. Und es gab viele Menschen, besonders die Propheten, über die wir heute hören werden, die nach diesem Geheimnis geforscht haben. Sie waren wie Detektive unterwegs, die noch mehr über die Errettung herausfinden wollten. Sie hatten ein paar Hinweise, aber sie wussten nicht genau, was es mit der Errettung auf sich hat. Und damit möchten wir uns heute ein wenig beschäftigen und uns ein paar Verse anschauen aus dem ersten Petrusbrief. Ich habe ja die letzten Male schon über den ersten Petrusbrief gesprochen und möchte uns noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Petrus schreibt diesen Brief an Christen in der Zerstreuung. Das waren Christen, die ursprünglich hauptsächlich in Rom gelebt haben. Und es ist dann eine große Christenverfolgung ausgebrochen. Christen wurden teilweise den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Sie wurden aufs Heftigste verfolgt. Familien wurden auseinandergerissen. Christen wurden ins Gefängnis gesteckt. Und das hat dazu geführt, dass Christen ihre Heimat verlassen mussten. Und sie sind jetzt zerstreut gewesen in verschiedene Orte in der Provinz Asia und waren hier immer noch unter Angst, unter Druck. Sie haben teilweise ihre Familienangehörigen verloren. Sie waren jetzt einsam. Und sie brauchten Ermutigung. Und Petrus schreibt ihnen diesen Brief. Und er schreibt ihnen diesen Brief, um sie zu ermutigen. Und wir haben beim letzten Mal in den Versen 3 bis 9 gesehen, dass Petrus diesen Christen eine ganz besondere Perspektive aufzeigt, um ihnen in ihrem Leid und in ihrer Trauer Kraft und Mut zu geben. Er zeigt ihnen auf, dass es sich lohnt, im Glauben dran zu bleiben, weil auf uns als Gläubige eine ewige Herrlichkeit wartet, ein Zuhause bei Gott, wo es kein Leid mehr gibt, ein wunderbares Erbe, auf das wir uns freuen können. Und dann lesen wir in den Versen 8 und 9 im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ihn liebt ihr, da geht es um Jesus, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und das ist das, was Petrus den Gläubigen hier aufzeigt. Er sagt, das Endziel eures Glaubens, das, was eines Tages kommt, ist die endgültige Errettung der Seele. Eure Seele lebt ewig. Und ihr seid schon jetzt, wenn ihr an Jesus glaubt, seid ihr schon jetzt errettet, aber ihr lebt noch ja, in eurem sündigen Leib. Ihr habt noch Kämpfe, ihr habt noch Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber es kommt der Tag, wo ihr das Endziel eures Glaubens davontragt und das ist die endgültige Errettung der Seele. Diese Herrlichkeit, diese Zukunft wartet auf Christen. Und um diese Errettung noch höher zu heben und zu zeigen, wie besonders diese Errettung ist, schreibt Petrus dann weiter, und das ist der heutige Predigttext, die Verse 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Petrus spricht also über diese wunderbare Errettung von uns Gläubigen, und er macht den Gläubigen deutlich, diese Errettung ist ein Geheimnis gewesen. Über lange Zeit haben die Propheten über diese Errettung nachgeforscht. Stellt euch mal diese Situation der Christen damals vor. Sie leben in der Zerstreuung, sie leben unter Verfolgung, sie haben Ängste und Schwierigkeiten. Und eine Herausforderung, die die Christen mit Sicherheit damals hatten, war, dass sie gesagt haben, vielleicht ist es doch einfacher, den Glauben an den Nagel zu hängen. Vielleicht ist es einfacher zu sagen, ich habe mit Jesus nichts mehr zu tun, dann brauche ich nicht mehr Angst zu haben, ins Gefängnis geworfen zu werden, weil ich zu Jesus gehöre. Dann brauche ich nicht mehr Angst zu haben, dass meine Familie auseinandergerissen wird. Und in diesem täglichen Kampf befanden sich die Gläubigen. Und Petrus schreibt ihnen, um ihnen klarzumachen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ihr seid in einer ganz besonderen, privilegierten Situation. Ihr erlebt zwar Schwierigkeiten, aber diese Schwierigkeiten stehen nicht im Verhältnis zu der Gnade, die ihr habt, dass ihr Kinder Gottes seid. Und bleibt da dran. Die Errettung ist das Größte und Beste, was einem Menschen passieren kann. Und diese Errettung, die ist so besonders, dass Propheten über Jahrtausende nachgeforscht haben, was es damit auf sich hat, um ein bisschen mehr davon zu erfahren, was ihr jetzt erlebt. Das Geheimnis ist jetzt gelüftet und ihr dürft es erleben, ihr dürft es kennen und wissen. Und früher war das nicht so. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie die Propheten geforscht haben. Das Geheimnis wurde über Jahrtausende erforscht. Petrus schreibt, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Petrus geht hier zurück in das Alte Testament. Und er sagt den Gläubigen, das, was ihr jetzt habt, die Errettung in Jesus Christus, die ist etwas ganz Besonderes, sie ist ein großes Wunder. Und die Propheten damals im Alten Testament, die haben zwar gewusst, dass das kommen wird, aber sie hatten noch viele Fragezeichen. Für sie war das ganze Bild noch nicht so klar. Für sie war die Errettung ein Geheimnis, nachdem sie geforscht haben. Sie wussten, es wird jemand kommen, der die Menschen von ihren Sünden befreit. Sie wussten aber nicht genau, wie das ablaufen wird. Sie wussten nicht genau, wann das passieren wird. Sie wussten nicht genau, wer es sein wird. Und wir heute als Christen, wir haben ja das Privileg, dass wir in die Bibel schauen dürfen und in der Bibel sehen, wie Gott uns gerettet hat. Wir wissen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat, dass Jesus ein sündloses Leben gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und dass er nach 3 Tagen auferstanden ist und dass er in den Himmel aufgefahren ist. Und Jesus hat am Kreuz die Schuld von uns Menschen getragen. Das, was wir nie hätten tragen können, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und jeder, der daran glaubt, wird gerettet. Jeder, der daran glaubt, bekommt Vergebung der Sünden. Wir wissen, dass das, was wir in der Bibel lesen, ein historisches Ereignis ist. Vor ungefähr 2000 Jahren ist das passiert. Jesus hat in Israel gelebt. Er ist durch die Straßen von Galiläa gezogen, von Jerusalem, und hat den Menschen die Botschaft Gottes verkündet. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du eine Predigt hörst, in der es über Jesus geht, über das, was er am Kreuz getan hat. Und du denkst dir, das habe ich doch alles schon so oft gehört, das hätte ich mir jetzt auch vielleicht sparen können. Ich wusste schon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Aber dabei vergessen wir, was für Auswirkungen diese Botschaft der Errettung auf uns persönlich hat. Wir vergessen, dass das die wichtigste Botschaft für uns Menschen überhaupt ist. Es gibt kein Thema, was uns mehr beschäftigen sollte, was uns wichtiger sein sollte als die Errettung. Wenn wir von etwas begeistert sind, dann ist es ja so, dass wir schnell und gerne mit anderen darüber reden. Und dann erzählen wir das jedem. Dann werden wir nicht sagen, naja, ich habe jetzt schon einmal gesprochen, was mir gerade so auf dem Herzen liegt. Jetzt brauche ich mit dem Nächsten nicht auch nochmal darüber zu sprechen. Die Errettung sollte das sein, was uns am meisten bewegt und was uns am meisten begeistert. Ohne die Errettung würde unser ewiges Schicksal vollständig anders aussehen. Die Errettung ist absolut entscheidend. Sie führt dazu, dass wir am Ende das Ziel bei Jesus erreichen. Unser Leben hier auf der Erde dauert, wenn es sehr hoch kommt, 100 Jahre. Aber das werden die meisten von uns nicht erreichen. Aber nehmen wir mal an, es dauert 100 Jahre und wir werden sehr alt. So lange dauert unser Leben hier auf der Erde. Aber unsere Seele existiert ewig. Es gab den Zeitpunkt, wo unsere Seele angefangen hat zu existieren, wo Gott uns geschaffen hat. Das war bei mir im Jahr 1991, bei jedem von uns ist das unterschiedlich. Das war der Startpunkt, aber es wird kein Ende geben. Wir werden 100 Jahre auf dieser Erde, wenn es hochkommt, verbringen und den Rest, der nie endet, werden wir in der Ewigkeit verbringen. Und Werner Gitt hat es mal so erklärt, mathematisch bedeutet es, dass die Zeit auf der Erde hier gleich Null ist. Wenn man irgendeine Zahl nimmt und dann unendlich dieser Zahl gegenüberstellt, dann ist die andere Zahl, kann man mathematisch auch als Null ausdrücken. Die Zeit auf der Erde hier ist gar nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und jetzt wäre es, wenn die Errettung nicht da wäre, so, dass wir die Ewigkeit in der Verdammnis, in der Hölle verbringen würden, weil wir durch uns nicht gerettet werden können, durch unser Bemühen. Wir sind Sünder und können nicht in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen. Wenn die Errettung nicht da wäre, dann würden wir für immer in der Verdammnis sein. Ewig getrennt von Gott. Aber jetzt gibt es die Errettung. Gott hat die Errettung möglich gemacht. Und das ändert unser ewiges Schicksal. Und wir können auf ewig im Himmel sein, auf ewig bei Gott. Unsere Seele ist errettet. Und das ändert einfach alles. Das ändert unser Leben von Grund auf, schon hier und erst recht in Ewigkeit. Und das ist der Grund, warum wir nie genug über die Errettung sprechen können, warum wir nie genug über die Errettung hören können, weil das das alles Entscheidende für unsere ewige Existenz ist. Und dieses Geheimnis ist heute in der Zeit, in der wir leben, gelüftet. Wir wissen, wie Gott uns errettet hat. Wir wissen, was Gott getan hat, um unsere Seele zu erretten. Und jeder persönlich kann das für sich annehmen und Gott dankbar dafür sein. Und jetzt gehen wir mal zurück zu den Propheten im Alten Testament. Wir gehen zurück zu den Männern, die geforscht haben nach dieser Errettung, die wie Detektive unterwegs waren, um herauszufinden, was es mit der Errettung auf sich hat. Gott hat zu den Propheten gesprochen. Propheten, das waren diejenigen, denen Gott gewisse Dinge offenbart hat. Und er hat ihnen auch in Bezug auf die Errettung gewisse Dinge gezeigt. Durch den Heiligen Geist wurde den Propheten klar, es wird ein Retter kommen. Es wird jemand kommen, der die Sünden der Menschheit auf sich nimmt. Aber vieles wussten die Propheten nicht. Interessant ist, dass Petrus hier schreibt, dass die Propheten nachgeforscht haben, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Das heißt, der Geist von Jesus Christus hat den Propheten gewisse Dinge aufgezeigt. Wir lesen im Alten Testament aber nie, dass der Geist des Christus sprach zu Jesaja oder Jeremia oder so. Sondern im Alten Testament lesen wir meistens, das Wort des Herrn erging an den Propheten so und so. Und das Wort, was dafür Herr genutzt wird, ist das Wort Jahwe, das ist die Bezeichnung für den Bundesgott Israels. Das heißt, für Petrus ist hier klar, das Wort des Herrn ist dasselbe wie das, was der Geist des Christus sagt. Wir sehen hier die Dreieinheit Gottes am Wirken. Der Geist Christi hat schon im Alten Testament den Propheten die Dinge klargemacht, die kommen werden, wenn Jesus auf dieser Erde ist und die Errettung vollbringt für uns Menschen. Das, was Jahwe sagt, was Gott sagt, ist dasselbe wie das, was der Geist Christi sagt, weil Gott und Christus und der Heilige Geist eine Einheit sind. Und der Geist Christi hat eben den Propheten gewisse Dinge gezeigt. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir an vielen Stellen, was er den Propheten gezeigt hat. Wir lesen in den Psalmen, in Sacharja, in Jeremia, in Jesaja, in Hosea, in verschiedenen Büchern des Alten Testaments, dass ein Retter kommen wird, dass er leiden wird und dass er am Ende verherrlicht wird, wenn er sein Werk vollbracht hat. Und das ist das, was den Propheten geoffenbart worden ist. Und ich möchte ein Beispiel mit uns anschauen, was Gott im Alten Testament den Propheten weitergegeben hat. Circa 700 Jahre bevor Jesus auf der Erde war, also von uns aus gesehen vor 2700 Jahren ungefähr, hat Gott zu dem Propheten Jesaja gesprochen. Und was er Jesaja gesagt hat, das hat Jesaja dann aufgeschrieben in Jesaja 53 ab Vers 3. Jesaja 53 ab Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und dann noch Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Wir sehen also, wie Jesaja vom Heiligen Geist geoffenbart bekommen hat, es wird einer kommen, der die Sünde des Volkes trägt. Und die Sünde von allen wird auf ihm liegen und er wird leiden. Und wenn er das getan hat, wenn er das getragen hat, dann wird er verherrlicht werden. Dann wird er eine große Belohnung bekommen. Und jetzt versucht euch mal in Jesaja hineinzuversetzen. Jesaja bekommt von Gott geoffenbart, es wird jemand kommen, der die Leiden, die Sünden der Menschen trägt. Ein Mann der Schmerzen. Aber Jesaja weiß nicht, wann das passieren wird. Er weiß nicht genau, wie das passieren wird. Wie wird er die Sünden tragen? Wann wird das sein? Und Gott hat verschiedenen Propheten zu verschiedenen Zeiten gewisse Details offenbart, die auf den Messias hinweisen, auf den Retter Jesus Christus. Aber er hat ihnen nie das ganze Bild gezeigt. Das ganze Alte Testament zeigt diese Linie auf. Die Menschen sind nicht in der Lage, sich selbst zu erretten. Sie brauchen einen Retter und es wird ein Retter kommen. Das wussten die Propheten. Es wird jemand kommen, der die Sünde der Schuld, die Sünde und die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Und ich möchte einige Stellen nennen, die sich dann im Neuen Testament in Jesus Christus erfüllt haben, um einfach zu sehen, was wussten die Propheten des Alten Testaments. Jesaja wusste, dass der Messias ein Nachkomme von König David sein wird. Jesaja wusste, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden wird. Jeremia wusste, dass bei der Geburt ein Massaker an Kindern stattfinden wird, was dann später stattgefunden hat durch Herodes in Bethlehem. Micha, der Prophet Micha, wusste, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Hosea wusste, dass der Messias aus Ägypten kommen wird. Und nachher ist es ja so, dass Jesus, nachdem er geboren worden ist, erstmal nach Ägypten geflohen ist mit seinen Eltern und dann kam er aus Ägypten. Maleachi wusste, dass ein Bote dem Messias vorher oder vorausgehen wird, dass der Messias angekündigt wird durch einen Boten. Und das hat sich dann erfüllt in Johannes dem Täufer. Wir sehen also, die Propheten wussten einige Details, aber sie kannten das genaue Bild nicht, wie Jesus nachher am Kreuz sterben wird und die Schuld der Menschen auf sich nehmen wird. Und jetzt ist es ja auch kein Wunder mehr, dass die Propheten nachgeforscht haben. Sie wollten wissen, wie genau wird das sein? Wie kann es möglich sein, dass Menschen errettet werden? Wie ist es möglich, dass Gott den Menschen die Schuld nicht mehr anrechnet? Und das war für sie ein Geheimnis. Wann kommt der Retter? Wie wird er die Sünde der Menschen tragen? Was wird er tun? Wie ist es dann möglich, dass Vergebung möglich ist? Und die Propheten haben ihre eigenen Schriften durchforscht, um das herauszufinden. Und um das ein bisschen nachempfinden zu können, ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist, wie wenn wir über den Himmel reden. Wir haben jetzt gestern noch mit einigen Männern darüber gesprochen, wie wird es sein, wenn Jesus uns entrückt? Wie wird es sein, wenn wir ihm begegnen? Wie wird es sein, wenn wir im Himmel leben? Was werden wir tun? Wie werden wir aussehen? Wie werden wir handeln? Wir haben ja in der Bibel viele Hinweise darauf, aber uns fehlt das ganze Bild. Und wir können teilweise nur spekulieren. Wir wünschen uns, dass wir das ganz konkret irgendwie sehen können, aber es ist für uns noch ein Geheimnis. Und so ging es den Propheten des Alten Testaments, wenn es um die Errettung geht. Wenn es um die Errettung der Menschen, der Seelen geht. Der letzte Prophet des Alten Testaments war ja Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hat genauso nachgeforscht und sich gewünscht zu erfahren, wann kommt der Retter und wie wird es dann sein. Und er lebte ja schon zu der Zeit, wo auch Jesus auf der Erde war. Und er hatte angekündigt, dass Jesus der Messias ist. Aber irgendwann, als Johannes dann gefangen genommen worden ist, wollte er nochmal ganz sicher gehen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und er schickt einige seiner Jünger zu Jesus. Und sie sollten ihn fragen, ob er wirklich der Retter und der Messias ist. Und darüber lesen wir in Matthäus 11, die Verse 2 und 3. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Also Johannes denkt hier auch nach. Er forscht und überlegt, ist Jesus jetzt der Retter? Ist Jesus der, von dem wir im Alten Testament gehört haben, dass er kommen soll? Und Jesus antwortet ihm dann in den Versen 4 und 5. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Jesus antwortet hier, indem er sagt, sag dem Johannes, was ich tue. Lahme gehen, Blinde werden sehend, Aussätzige werden rein, Tote werden auferweckt. Wisst ihr, warum Jesus genau das gesagt hat? Weil genau diese Dinge im Alten Testament von den Propheten angekündigt worden sind über den Messias. Und Jesus zeigt Johannes hier auf, das, was die Propheten über den Messias gesagt haben, das erfüllt sich jetzt. Ich bin wirklich der, von dem die Propheten gesagt haben, dass er kommen wird. Und jetzt erfüllt sich das und jetzt kommt die Errettung für die Menschen. An dieser Stelle ist es wichtig zu sehen, dass auch die Gläubigen des Alten Testaments durch den Glauben an Jesus errettet worden sind. Sie wussten vieles noch nicht. Das Wort Jesus kommt im Alten Testament gar nicht vor. Aber sie wussten, es wird einer kommen, den Gott uns als Retter schickt. Und daran haben sie geglaubt und darauf haben sie vertraut. Und wir lesen im Hebräerbrief in Kapitel 11 über die Glaubenshelden des Alten Testaments Folgendes. Und das setzt uns ins Verhältnis zu denen oder unsere Zeit ins Verhältnis zu der Zeit des Alten Testaments. Da lesen wir in Hebräer 11, Vers 39 und 40. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Das heißt, im Alten Testament war es so, dass die Gläubigen, die auf Gott vertraut haben, eine Verheißung hatten. Sie hatten die Verheißung, dass ein Messias kommt, der sie retten wird. Sie hatten viele Fragezeichen, sie hatten viele Dinge, die sie nicht verstanden haben, aber sie haben daran geglaubt. Sie haben das aber zu ihren Lebzeiten nicht erlebt. Sie haben den Messias nicht kennengelernt. Sie haben nicht gesehen, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, um für sie zu sterben. Sie haben im Vorausblick geglaubt, Gott wird jemanden schicken und er wird es irgendwie machen, dass wir Vergebung der Sünden bekommen. Aber sie haben das Verheißene nicht erlangt. Und warum nicht? Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Hier wird deutlich, dass wir etwas Besseres haben als die Gläubigen des Alten Testaments. Wir leben in der Zeit, in der wir wissen, wie Gott es getan hat. Wir wissen, dass Gott selbst in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Und wir wissen, dass er dadurch, dass er ein sündloses Leben gelebt hat und trotzdem gestorben ist, den Zorn Gottes tragen konnte und wir jetzt frei vom Zorn Gottes sind, durch die Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Und das ist das, was besser ist. Es ist besser, in der heutigen Zeit zu leben, als in der Zeit des Alten Testaments. Und das, was die Propheten gewusst haben, was sie vorhergesagt bekommen haben, das beschreibt Petrus hier. Er sagt in Vers 10, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Das heißt, für die Propheten war damals klar, es kommt eine Zeit der Gnade. Und das können wir vielleicht heute nicht so nachvollziehen, weil wir in dieser Zeit der Gnade aufgewachsen sind. Aber es ist so wunderbar und ein so großes Privileg, dass wir diese Gnade überhaupt haben. Stellt euch mal die Zeit der Propheten vor. Die Propheten lebten in der Zeit des Gesetzes. Sie lebten in der Zeit, wo es hieß, das und das musst du tun, damit du gerettet wirst. Und ihnen war klar, das schafft kein Mensch. Die Gebote perfekt einzuhalten, das schafft niemand. Aber das war die Anforderung Gottes, das Gesetz. Aber damals schon, und das schreibt Petrus hier, wussten die Propheten, es kommt eine Zeit der Gnade. Und ich möchte auch da ein paar Verse vorlesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, ab Vers 1 bis Vers 7. Das, was wiederum 700 Jahre vor Christus Gott den Propheten schon gezeigt hat. Da lesen wir: Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen, wegen des Herrn, deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was für eine wunderbare Botschaft in einer Zeit des Gesetzes. Die Propheten wussten, bei Gott ist viel Vergebung, und es wird ein neuer Bund kommen, ein Bund, der durch die Gnade gekennzeichnet ist, wo die Menschen nicht mehr das Gesetz einhalten müssen, um gerettet zu werden, sondern wo jemand da ist, der alles bezahlt hat. Und aus Gnade werden die Menschen errettet. Und die Propheten hatten eben nicht dieses vollkommene und vollständige Bild. Sie wussten nicht, wie Gott das machen wird. Und sie haben sich gesehnt und haben danach geforscht und wollten wissen, was es damit auf sich hat. Und Petrus schreibt den Gläubigen, die in Schwierigkeiten sind: Diese Errettung habt ihr. Ihr lebt in dieser Zeit der Gnade. Ihr lebt in der Zeit, wo ihr wisst, wie Gott euch errettet hat. Und trotz aller Schwierigkeiten und Verfolgungen, seid Gott dankbar dafür. Haltet fest an dieser Errettung. Und das, was Petrus den Christen damals geschrieben hat, das gilt für dich und für mich heute genauso. Wir sind uns leider meistens nicht bewusst, in was für einer privilegierten Zeit wir leben. Wir leben in der Zeit der Errettung durch Gnade. Wir leben in der Zeit, wo wir das Wort Gottes haben. Jeder von uns hat eine, die meisten wahrscheinlich mehrere Bibeln. Wir können zusammenkommen, um auf das Wort Gottes zu hören. Wir können ins Internet gehen, uns Predigten anhören. Wir können jeden Tag über diese Errettung hören und lesen und uns tiefer damit beschäftigen, was es bedeutet, dass Jesus uns errettet hat, dass er für uns gestorben ist. Wir können es nachlesen und wissen, Jesus hat ein für alle Mal bezahlt. Sein Blut reicht aus, um uns für ewig zu erretten. Und das ist sicher. Und wenn wir das angenommen haben, dann sind wir für alle Zeit und Ewigkeit errettet. Dieses historische Ereignis vor 2000 Jahren gibt uns die Sicherheit der Errettung und der Gnade, die wir in Gott haben. Es ist vollbracht. Das, was wir im Abendmahl feiern: Jesus wurde ans Kreuz genagelt, um uns zu befreien von unserer Schuld. Und Gottes Zorn hat ihn getroffen und trifft deshalb nicht mehr uns. Das dürfen wir heute wissen und erkennen, und in dieser Zeit dürfen wir leben. Und wie oft ersticken uns die Sorgen des Alltags, oder wir richten uns nach dem Ruhm, nach den Bequemlichkeiten dieser Welt aus, anstatt uns dankbar zu Gott zu wenden, weil er uns errettet hat und weil wir in der Zeit leben, wo wir diese Errettung haben dürfen. Das ändert unsere Perspektive auf das Leben vollständig. Was ist leichter zu glauben? Wenn einer sagt, letzten Donnerstag gab es einen Riesensturm, oder wenn einer sagt, nächsten Donnerstag wird es einen Riesensturm geben? Es ist natürlich immer leichter, die Vergangenheit zu überprüfen. Es ist leichter, in die Vergangenheit zu schauen und zu sagen, ja, so war es oder so war es nicht. Und wir dürfen in die Vergangenheit schauen, auf das, was Jesus getan hat und darauf unsere Gegenwart bauen. Wir dürfen wissen, dass es stimmt und dass wir durch Jesus errettet sind. Wir leben in einer besonderen Zeit, wir leben in einer Zeit, die besser ist als die Zeit des Alten Testaments. Und die Zeit, über die die Propheten die Dinge gesehen und vorausgesagt haben, das ist eben unsere Zeit. In Vers 12 lesen wir, ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist. Also die Propheten des Alten Testaments, sie haben dir und mir gedient durch das, was sie getan haben. Ist uns das bewusst? Sie haben vorausgesagt über eine Zeit, in der wir jetzt leben. Sie haben sich gewünscht, mehr darüber zu erfahren, was wir jetzt haben. Sie wussten, dass ein Retter kommen wird und haben das prophezeit und dadurch uns gedient, die wir heute in dieser Zeit der Gnade, der Errettung leben. Und wir dürfen dankbar sein, dass dieses Geheimnis gelüftet ist. Vielleicht stellst du dir manchmal die Frage, warum du gerade in dieser Zeit lebst. Es gibt so viele Schwierigkeiten, so viel Leid, was du vielleicht erleben musst. Warum gerade du finanzielle Probleme hast? Warum gerade du eine gewisse Krankheit hast? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann möchte dieser Text dir zeigen, dass du in einer besonders guten Zeit lebst. Trotz Schwierigkeiten und Leid. Wenn du errettet bist, dann lebst du in der besten Zeit überhaupt. Jesus ist für dich gestorben und du lebst in einer Zeit, in der du das nachlesen darfst, in der du das erkennen darfst, in der du das annehmen darfst und in der sich dadurch dein ewiges Schicksal wendet. Die Propheten haben sich gewünscht, mehr darüber zu erfahren. Wir dürfen es heute vor uns haben, wir dürfen darin lesen. Und wie oft, wenn wir ehrlich sind, versagen wir darin und schätzen das überhaupt nicht wert, obwohl die Propheten so gerne viel mehr darüber erfahren hätten, was wir heute erfahren haben. Und diese Errettung ist so groß, dass sogar die Engel sich wünschen, einen Einblick darin zu bekommen. Ganz am Ende von Vers 12 heißt es, es sind Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. So groß ist die Errettung, die wir haben. Vielleicht hast du dir mal gewünscht, mit den Engeln zu tauschen oder ein Engel zu sein. Wer hat sich das mal gewünscht, mal ein Engel zu sein? Unsichtbar durch die Gegend zu schweben, mal überall rumzuspionieren und die anderen bekommen das nicht mit. Das ist ja so unsere Vorstellung, die wir vielleicht haben, dass wir uns mal wünschen, in die Welt der Engel Einblick zu bekommen. Aber wusstet ihr, dass sich die Engel noch viel mehr wünschen, mal in unser Leben Einblick zu bekommen? Es gibt nämlich etwas, was die Engel nicht haben und nie haben werden, was wir haben, und das ist die Errettung. Die Engel sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Es gibt die Engel, die sich von Gott abgewandt haben, die gefallenen Engel. Und diese Engel, das sind die Dämonen, für sie ist die Hölle schon vorbereitet. Gott wird sie auf ewig richten und es gibt für sie keine Möglichkeit, umzukehren, um Vergebung zu bitten. Gott hat diese Möglichkeit für sie nicht eingerichtet. Sie werden auf ewig bestraft werden. Und dann gibt es die Engel, die bei Gott sind, die in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes sind. Das sind sündlose Wesen. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, von der Sünde gerettet zu werden. Und sie werden es auch nie erfahren. Aber wir Menschen, wir waren in Sünde, wir waren verloren und sind jetzt gerettet durch das, was Jesus getan hat. Wir wissen, was es bedeutet, von der ewigen Verlorenheit zum ewigen Leben gekommen zu sein. Und die Engel werden das nie erfahren und sie wünschen sich, mal zu erkennen oder zu begreifen, was es bedeutet. Ist uns das bewusst, was für ein Privileg wir haben, wenn wir errettet sind? Und ich möchte abschließen mit einigen Versen, die dieses Thema, finde ich, sehr gut zusammenfassen. Sie zeigen die Szene vor dem Thron Gottes, wo Jesus, das Lamm Gottes, angebetet wird für die Errettung. Und Jesus wird angebetet für die Errettung von uns Menschen, von allen Geschöpfen und auch von den Engeln. Sie staunen über Gott, was er mit den Menschen gemacht hat. Und ich lese Offenbarung 5, Abvers 8. Da geht es um das Lamm Gottes. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott wird in alle Ewigkeit für deine und für meine Errettung angebetet werden. Und ich hoffe, dass uns das motiviert, unsere Errettung nochmal neu wertzuschätzen, uns nochmal mehr damit zu beschäftigen, was für ein Privileg wir haben, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo wir das Wort Gottes haben, wo wir sehen dürfen, wie Gott uns errettet hat. Dass uns das dankbar stimmt, auch wenn wir gleich im Abendmahl nochmal an die Errettung denken werden, die Jesus für uns getan hat. Amen.